Wir machen weiter mit unserer Predigtreihe durch die Apostelgeschichte und ich lese uns einen längeren Abschnitt aus Apostelgeschichte 13. Apostelgeschichte Kapitel 13. Die Verse 14 bis 43. Apostelgeschichte Kapitel 13, die Verse 14 bis 43. Hier heißt es in Gottes Wort: Sie aber, Paulus und Barnabas, zogen von Perge aus hindurch und kamen nach Antiochia in Pisidien. Und sie gingen am Tag des Sabbats in die Synagoge und setzten sich. Aber nach dem Vorlesen des Gesetzes und der Propheten sandten die Vorsteher der Synagoge zu ihnen und sagten: Ihr Brüder, wenn ihr ein Wort der Ermahnung an das Volk habt, so redet. Paulus aber stand auf, winkte mit der Hand und sprach: Männer von Israel und ihr, die ihr Gott fürchtet, hört. Der Gott dieses Volkes Israel erwählte unsere Väter und erhöhte das Volk in der Fremdlingschaft im Land Ägypten, und mit erhobenen Arm führte er sie von dort heraus. Und eine Zeit von etwa 40 Jahren ertrug er sie in der Wüste. Und nachdem er 7 Nationen im Land Kanaan vertilgt hatte, ließ er sie deren Land erben. Für etwa 450 Jahre. Und danach gab er ihnen Richter bis zu Samuel, dem Propheten. Und von da an begehrten sie einen König, und Gott gab ihm Saul, den Sohn des Kisch, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, 40 Jahre lang. Und nachdem er ihn verworfen hatte, erweckte er ihnen David zum König, welchen er auch ein Zeugnis gab und sprach: Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Aus dessen Nachkommenschaft hat Gott nach Verheißung dem Israel einen Retter, Jesus, gebracht, nachdem Johannes vor dessen Auftreten die Taufe der Buße dem ganzen Volk Israel verkündigt hatte. Als aber Johannes seinen Lauf erfüllte, sprach er: Was ihr meint, dass ich sei, bin ich nicht, sondern siehe, es kommt einer nach mir, dem ich nicht würdig bin, die Sandale an den Füßen zu lösen. Ihr Brüder, Söhne des Geschlechts Abrahams, und ihr, die ihr unter euch Gott fürchtet, uns ist das Wort dieser Rettung gesandt. Denn die zu Jerusalem wohnen und ihre Obersten haben, da sie diesen nicht erkannten, auch die Stimme der Propheten erfüllt, die jeden Sabbat gelesen werden, indem sie über ihn Gericht hielten. Und obschon sie keine todeswürdige Schuld fanden, baten sie den Pilatus, dass er umgebracht werde. Und nachdem sie alles vollendet hatten, was über ihn geschrieben ist, nahmen sie ihn vom Holz herab und legten ihn in eine Gruft. Gott aber hat ihn aus den Toten auferweckt. Und er ist mehrere Tage hindurch denen erschienen, die mit ihm hinaufgezogen waren von Galiläa nach Jerusalem, die jetzt seine Zeugen an das Volk sind. Und wir verkündigen euch die gute Botschaft von der zu den Vätern geschehenen Verheißung, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus erweckte. Wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dass er ihn aber aus den Toten auferweckt hat, so dass er nicht mehr zur Verwesung zurückkehrte, hat er so ausgesprochen: Ich werde euch die zuverlässigen heiligen Güter Davids geben. Deshalb sagt er auch an einer anderen Stelle: Du wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Denn David freilich entschlief, nachdem er seinem Geschlecht nach dem Willen Gottes gedient hatte, und wurde zu seinen Vätern versammelt und sah die Verwesung. Der aber, den Gott auferweckt hat, sah die Verwesung nicht. So sei euch nun kund, ihr Brüder, dass durch diesen euch Vergebung der Sünden verkündigt wird, von allem, wovon ihr durch das Gesetz Mose nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen jeder Glaubende gerechtfertigt. Seht nun zu, dass nicht eintreffe, was in den Propheten gesagt ist: Seht, ihr Verächter, und wundert euch und verschwindet. Denn ich wirke ein Werk in euren Tagen, ein Werk, das ihr nicht glauben werdet, wenn es euch jemand erzählt. Als sie aber hinausgingen, baten sie, dass am folgenden Sabbat diese Worte noch einmal zu ihnen geredet werden möchten. Als aber die Synagogenversammlung sich aufgelöst hatte, folgten viele der Juden und der anbetenden Proselyten dem Paulus und Barnabas, die zu ihnen sprachen und ihnen zuredeten, beharrlich bei der Gnade Gottes zu bleiben. Amen. Amen. Lasst uns aus diesem Text, den wir natürlich nicht in ganzer Fülle auslegen können heute Morgen, einige Wahrheiten herausgreifen. Und das Erste, was ich nennen möchte, ist, dass wir sehen können, Paulus war ein Zeuge der Gnade Gottes inmitten der Not. Der Apostel Paulus bezeugt die Gnade inmitten von Not. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wo hier im Predigttext überhaupt Not vorkommt. Es heißt ja hier einfach, sie zogen von Perge aus hindurch und kamen nach Antiochia in Pisidien und sie gingen am Tag des Sabbats in die Synagoge und sie setzten sich. Kein Wort von irgendeiner Not. Aber überlegt einmal, warum, und ihr müsst euch daran erinnern, letztes Mal haben wir gehört, dass Paulus und Barnabas auf der Insel Zypern war. Wenn ihr das mal nachschlagt in euren Karten in der Bibel, werdet ihr sehen, sie machen sich also auf über das Meer sozusagen in dieses südliche Gebiet der heutigen Türkei. Man nennt dieses Gebiet Pamphylien. Und dort kommen sie an in Perge, also in der Küste, in der Küstenregion. So. Aber warum heißt es in dem Text plötzlich, sie zogen einfach hoch nach Antiochia? Antiochia liegt in Galatien. Das heißt, sie kommen an in den Süden, lassen all diese verschiedenen Städte, die es dort gibt im Süden der Türkei, lassen sie links liegen und ziehen direkt hoch nach Antiochia. Warum ist das der Fall? Nun, hier im Text wird nichts dazu gesagt, aber wir haben eine Notiz im Galaterbrief. Im Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 13. Hier sagt der Apostel Paulus Folgendes zu den Galatern. Ihr wisst aber, dass ich euch einst in Schwachheit des Fleisches das Evangelium verkündigt habe. Wenn er Elberfelder hat, der wird schnell feststellen, dass die Elberfelder hier nicht wörtlich übersetzt. Schaut einmal, in der Fußnote wird angegeben, was hier eigentlich wörtlich steht. Steht eigentlich, Paulus schreibt den Galatern, ihr wisst aber, dass ich euch einst oder besser am Anfang infolge oder aufgrund einer Krankheit des Körpers das Evangelium verkündigt habe. Der Text sagt deutlich und auch alle Ausleger, die ich gelesen habe, sind sich da einig. Paulus verkündigte am Anfang den Galatern, das heißt in Galatien, das Evangelium aufgrund einer Krankheit. Er war genötigt, nach Galatien zu gehen und dort das Evangelium zu verkündigen. Das heißt, Paulus zog nach Galatien infolge einer Krankheit. Was genau soll das heißen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Da gibt es jetzt viele Theorien von den Auslegern. Man weiß nämlich nicht genau, was da los war. Eine Theorie, die sehr bekannt ist, wo viele Ausleger denken, das ist eine Option. Paulus kam ja an in den Süden der Türkei, Pamphylien, die Südküste dort. Und das ist eine sumpfige Region, ein sehr niedrig gelegenes Gebiet mit sehr schlechter Luft oder relativ schlechter Luft, sagen wir mal so. Und nun vermuten einige, dass Paulus vielleicht Malaria bekommen hat, also Sumpffieber, was in den Gebieten vielleicht gar nicht so ungewöhnlich ist. Aber dann die Frage, warum soll er dann ziehen plötzlich nach Antiochia? Warum sollte er dann in den Norden ziehen? Nun, die Höhenlage in Galatien ist bekanntlich viel besser. Die Luft ist viel frischer. Es ist ein viel besseres Klima, um sich irgendwie zu erholen. Wir wissen nicht, ob das stimmt. Das ist nur eine Vermutung. Bibellehrer wie John MacArthur sagen zum Beispiel, also wenn er Malaria hatte, dann hätte er die Zeit in diesen Fieberanfällen, die er hat, diese Fieberschübe, die kommen bei Malaria, dazwischen hätte er dann verkündigen können. Ja? Wie dem auch sei, wir wissen es nicht. Was wir wissen, ist Folgendes. Also Paulus durchzog lediglich Pamphylien, die Küstenregion, ist nach Galatien gegangen. Obwohl er dort hätte predigen wollen, das wissen wir, weil er auf dem Rückweg nämlich dort predigt. Das heißt, er wollte dort gerne verkündigen, tat es aber nicht, er zog durch. Wir wissen, Paulus wurde krank und irgendwie war er genötigt, dann in Galatien, nach Galatien zu reisen. Was wir auch wissen ist, dass in diesem Kontext Johannes Markus die beiden verließ, in dieser Situation. Manche denken, das ist tatsächlich auch der Grund, warum Markus sie verließ. Paulus wurde krank, Markus hat sich gefragt, was ist los, wir wollen noch das Evangelium verkündigen und Paulus liegt da und kommt kaum zurecht und das hat ihn alles überfordert und dann ist er vielleicht, wollte er zurück nach Hause. Wir wissen nicht genau, was der Fall war. Was wir wissen ist, Paulus war krank, er wollte eigentlich woanders hingehen und er wurde in Stich gelassen von einem Mitarbeiter. So. Paulus war in Not. Er wollte die frohe Botschaft verkündigen, aber seine Pläne wurden über den Haufen geworfen. Er war krank und ein Mitarbeiter ließ ihn im Stich. Das meine ich damit, dass Paulus in Not war. Und was meint ihr wohl, wie es dann Paulus ging, als er sich da mit dem Barnabas in die Synagoge gesetzt hat? Er geht los, er möchte Gott ehren, er versucht ein Leben nach Gottes Willen sozusagen zu leben und Dinge gehen aber schief und er wird aus der Bahn geworfen. Es ist ja sogar so, dass Paulus dann, so schreibt er im Galaterbrief, dass er befürchtet hat, wenn er kommt und in Schwachheit predigt, also wenn er krank ist, dass er eigentlich gedacht hat, das könnte dazu führen, dass die Galater ihn irgendwie eher von sich wegstoßen und sagen, also du willst uns jetzt kommen und willst uns von Gott predigen und bist selbst ganz elend und krank. Paulus hat das befürchtet. In der Not neigen wir Menschen dazu, dass wenn Gott gewisse Wege mit uns geht, wo es uns schlecht geht, dass wir dazu neigen, seine Gnade anzuzweifeln, oder? Mir geht es nicht gut, also ist Gott nicht gnädig. Diese Gleichung, die ist manchmal so in unserem Herzen. So denken wir manchmal. Und wir fragen, warum Gott gewisse Dinge tut. Kann Gott überhaupt gnädig sein, wenn wir eine gewisse Not erleben, wenn wir krank sind und in den Stich gelassen werden, wenn unsere Pläne über den Haufen geworfen werden? Und nun die Frage, wie geht Paulus eigentlich damit um? Im Text wird ja überhaupt nichts gesagt über dieses innere Befinden von dem Apostel Paulus. Aber was wir sehen, ist, Paulus hält unbeirrt weiter fest an der Gnade Gottes. Er hält nicht nur so für sich persönlich daran fest, er steht auf in der Synagoge und er predigt die Gnade Gottes. Er bezeugt sie. Am Ende heißt es, als die Synagogenversammlung aufgelöst wurde, ermahnte Paulus die Leute, er sprach mit ihm, dass sie beharrlich bei der Gnade Gottes bleiben sollten. Paulus sagt den Zuhörern, dass sie bei der Gnade Gottes bleiben sollen, obwohl er krank ist, obwohl er verlassen ist, obwohl seine Pläne über den Haufen geworfen wurden. Inmitten dieser Strapazen bezeugt Paulus die Gnade Gottes. Paulus hat gelernt, nicht zu sagen, mir geht es schlecht, darum kann Gott nicht gnädig sein. Er hat gelernt, gerade in meiner Schwachheit, gerade in diesen Strapazen, gerade in meiner Krankheit, in der Verlassenheit, vielleicht auch in der Orientierungslosigkeit, inmitten der Not ist Gottes Gnade da und ich werde auch genug Kraft haben, um diese Gnade zu bezeugen. Das ist doch genau das, was er sagt in 1. Korinther 12. Wo er doch zu Jesus gebetet hat und sagt, nimm doch das weg, was mich belastet. Ja? Ihr kennt die Worte, was Jesus Christus zu ihm gesagt hat. Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgung, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Für Paulus widersprechen sich nicht die Gnade Gottes und die Not im eigenen Leben. Für Paulus gehört das beides zusammen. Wenn ich Not habe, wenn ich schwach bin, dann kommt Gottes Gnade zur Geltung. Dann kann ich ein Zeuge sein von Gottes Gnade, weil ich allen zeigen kann, es geht mir schlecht, ich bin krank, ich bin verlassen, meine Pläne wurden über den Haufen geworfen und dennoch stehe ich auf und ich bezeuge die Gnade Gottes. Dennoch halte ich fest, selbst an der Gnade Gottes. Ich predige nicht nur anderen, haltet fest, beharrlich, bleibt bei der Gnade Gottes. Ich selbst lebe das. Denn in meiner Schwachheit ist er stark. Anstatt also an Gottes Gnade zu zweifeln, bekennt Paulus in der Not die Gnade Gottes. Obwohl er am Boden liegen müsste, menschlich gesprochen, steht er auf in der Synagoge und predigt die Gnade Gottes. Wie ist das bei dir, wenn du fertig bist? Wenn du sozusagen eigentlich am Boden liegst, wirklich gesprochen. Wenn du aus der Bahn geworfen wirst, wenn du traurige, schmerzhafte Dinge erlebst. Führt es dich dazu, dass du Gottes Gnade anzweifelst? Oder führt es dich eher dazu, dass du Gottes Gnade bezeugen willst, denn diese Gnade ist genug für dich inmitten dieser Zeit? Paulus schreibt einmal im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unser Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Paulus macht deutlich, Gott hat uns doch nie versprochen, dass wir nicht Bedrängnis erleben werden. Er hat uns aber versprochen, dass wir Trost haben werden in der Bedrängnis, dass wir seine Gnade so erleben werden, so in der Fülle, dass wir nicht nur selbst getröstet sind, sondern dass wir durch seine Gnade selbst inmitten der Not andere trösten können. Anderen die Gnade bezeugen können. Ich habe mich gefragt, wieso ist Paulus sich eigentlich so der Gnade Gottes sicher? Bei all den Sachen, die er durchgemacht hat in seinem Leben. Also wenn einer wirklich was durchgemacht hat, dann der Apostel Paulus. Keiner von uns hat ansatzweise diese Dinge durchstehen müssen wie er. Und trotzdem scheint es so zu sein, als ob er sich der Gnade Gottes am meisten gewiss ist. Sie am innigsten bezeugt und darin wandeln will. Wie kommt das? Wie ist er sich der Gnade so sicher? Wie kann ein Mann, der krank ist, der verlassen wurde, dessen Pläne über den Haufen geworfen wurden, aufstehen in einer Synagoge und mutig und voller Überzeugung verkündigen, dass Gott gnädig ist? Lass uns das mal anschauen, und das ist mein zweiter Punkt. Wir lesen hier die erste schriftlich aufgezeichnete Predigt des Apostels Paulus. Das ist die erste, die uns überhaupt begegnet. Und die erste zeigt uns auch, was überhaupt sein Predigtinhalt ausmacht, was über die Jahrzehnte danach hinweg immer wieder offenbar wird. Er ist ein Prediger der Gnade. Mein zweiter Punkt lautet, Paulus sieht und bekennt Gottes Gnade in der Geschichte Israels. Es ist eine große Gnadengeschichte. Warum ist sich Paulus so gewiss, dass Jesus Christus, dass Gott gnädig ist? Nun, Paulus weiß, Gott hat es doch bewiesen durch die Geschichte hindurch. Lass uns mal diese Gnadengeschichte kurz überfliegen, weil er gibt ja auch nur einen kurzen Überblick über diese ganzen Dinge, die er hier aufzählt. Und wir werden sehen, Gott hat seine Gnade immer wieder erwiesen, oder besser gesagt, Gott hat seine Gnade immer wieder bewiesen. Das erste, was er nennt in Vers 17, ist, der Gott dieses Volkes Israel erwählte unsere Väter. Gott erwählte Väter. Hier haben wir die Gnadenwahl. Er hätte doch alle möglichen Nationen, alle möglichen Menschen erwählen können. Er erwählte sich diesen Abraham aus dem Hause von Götzendienern. Gnadenwahl. Unverdiente Gnade. Und muss ich wirklich aufzählen, all die Sünden von Abraham, von Isaak und Jakob? Damit ihr versteht, dass das Gnade war, dass er sie erwählte? Sagte nicht Jakob selbst in 1. Mose 32, Vers 11, ich bin zu gering für alle Gnadenerweise und all die Treue, die du deinem Knecht erwiesen hast? Das ist Gnade. Es heißt dann weiter, und er erhöhte das Volk in der Fremdlingschaft im Land Ägypten und mit erhobenen Armen führte er sie von dort heraus. War das nicht eigentlich so, dass die Brüder den Josef genommen haben und ihn erst töten wollten, ihn dann aber verkauft haben? Also sie warfen Josef in die Grube, und was tut Gott? Gott erhebt diesen Josef zur Rettung seiner Brüder im Land Ägypten. Gnade, Gnade um Gnade. Dann führt Gott sie auch noch raus aus der Knechtschaft Ägyptens. Und dann haben sie ihn gedankt, haben sie ihm gedient. Vers 18, und eine Zeit von etwa 40 Jahren ertrug er sie in der Wüste. Gnade um Gnade. Er hätte dieses Volk auslöschen müssen. Wie oft ist Gottes Zorn entbrannt? Und er sagt an einer Stelle sogar zu Mose, weißt du was, lass uns das Ganze vergessen. Ich töte alle und wir machen ein neues Volk. Mit dir. Das sagt er an einer Stelle. Er erträgt es. Er erträgt sie. Und nachdem er 7 Nationen im Land Kanaan vertilgt hatte, ließ er sie deren Land erben. Er vertilgt 7 Nationen, damit dieses ungläubige Volk dort leben kann. Ja, und was taten sie dann, als sie dort lebten in diesem Land? Waren sie Gott gehorsam? Haben sie ihn gepriesen? Haben sie ihm gehorcht? Abfall. Tiefer und tiefer. Chaos aufgrund der Sünde. Unordnung. Gott ist gnädig. Gott gibt ihnen Retter, also Richter, die sie immer wieder befreien aus der Hand der Feinde, obwohl sie es nicht verdienten. Gott gab ihnen sogar Weisungen durch Propheten für etwa 450 Jahre und danach gab er ihnen Richter bis zu Samuel, dem Propheten. Alles unverdiente Gnade. Ja, aber dass Gott ihnen dann in seiner unverdienten Gnade Retter gibt und Propheten, das hat ihnen auch nicht gereicht. Es reichte ihnen nicht, dass Gott über sie herrscht. Sie wurden unzufrieden, Vers 21, und von da an begehrten sie einen König, wie alle Nationen. Und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kisch, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, 40 Jahre lang. Nun, Saul, wie handelte er? Er war ein Sünder, er handelte gottlos. Und jetzt müsste Gott doch Israel verwerfen und vernichten, oder? Jetzt müsste er das Volk samt dem König vernichten. Und nachdem er ihn verworfen hatte, erweckte er ihn David zum König, welchem er auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Gott beschenkt sie. Gott beschenkt sie mit einem König nach seinem Herzen, der seinen Willen tun wird, nicht wie Saul. Gott hätte ihnen auch einen Tyrannen geben können. Das ist das, was sie verdient hätten, der sie knechtet. Er wählt David in seiner Gnade. Und dann heißt es auch noch ein Mann nach seinem Herzen. Muss ich all die Sünden aufzählen, die David getan hat? All die zahlreichen Male, wo er Gott nicht gehorchte? Es ist Gnade um Gnade, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Willst du mir erzählen, David war so ein toller Mann? Studier sein Leben. Und finde mal ein Fazit und schreib das mal mit dicken Buchstaben über sein Leben. Was wird es sein? Welch ein Wort wirst du wählen? Ich sage Gnade. Wie er schreibt in Psalm 51, sei mir gnädig, Gott, nach deiner Gnade, tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Gott hat dem David so viel Gnade gegeben und ihm dann noch das größte Versprechen der Gnade geschenkt. Vers 23, aus dessen Nachkommenschaft hat Gott nach Verheißung dem Israel als Retter Jesus gebracht. Gott gab den David das größte Gnadenversprechen, das man sich nur irgendwie vorstellen kann. In 2. Samuel, Kapitel 7, gibt Gott das Versprechen und dort heißt es, ab Vers 15, aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, deinem Nachkommen, wie ich sie vom Saul habe weichen lassen, den ich vor dir weggetan habe. Dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für Ewigkeit und dein Thron soll feststehen für ewig. Das ist ein Versprechen der ewigen Gnade. Israel wird einen König haben in alle Ewigkeit, sein Reich wird nicht wanken, wird nicht untergehen. Dieser König wird ein Segen sein für sein Volk in alle Ewigkeit, ein Versprechen der Gnade Gottes. Und die Juden haben sich natürlich gefragt, wer ist dieser Herrscher? Wer ist dieser Friedefürst? Wer ist dieser Sohn Davids? Und bis hierhin wussten die Israeliten, die Zuhörer, alles, was Paulus ihnen gesagt hat. Nichts von dem, was er gesagt hat, war irgendwas Neues. Aber hier kommen wir zu diesem Punkt. Er gibt die Information, wer dieser Retter ist. Es ist Jesus Christus. Er ist der Retter. Er gibt noch die Information, das sind Vers 24 und 25, dass Johannes der Täufer ihn verkündigt hat, als der letzte alttestamentliche Prophet ganz Israel zur Buße aufrief und dass er auch verkündigte, dass Jesus Christus der Messias ist. Halten wir hier mal kurz inne. Warum ist Paulus sich so sicher, dass Gott ein gnädiger Gott ist? Warum kannst du dir sicher sein, dass Gott gnädig ist, auch wenn es manchmal in deinem Leben so aussieht, als sei er es nicht? Auch wenn deine Umstände, deine Lage, deine Situation, in der du dich befindest, manchmal so ausschaut, als ob Gott kein Erbarmen hätte. Gott hat eine lange Gnadengeschichte. Er hat einen Gnadenbeweis nach dem anderen gegeben. Er hat immer durch die Jahrtausende hindurch bewiesen, dass er treu und dass er barmherzig ist. Seine Gnade ist unveränderlich treu. Er hat es bewiesen. Gott muss nicht erst beweisen, dass er gnädig ist, indem er dir zum Beispiel deine Krankheit wegnimmt. Gott muss auch nicht erst beweisen, dass er gnädig ist, indem du nie wieder verletzt wirst oder enttäuscht wirst. Seine Gnade steht außer Frage. Und selbst wenn du stirbst und selbst wenn du enttäuscht wirst, verlassen wirst und so weiter und so fort, Gottes Gnade bleibt bestehen. Er hat es bewiesen. Und der Höhepunkt von Gottes Gnadegeschichte ist die Hingabe seines einzigen Sohnes, Jesus Christus. Und das führt uns zum nächsten Punkt. Paulus sieht und bekennt, die Gnade ist erschienen. Der Höhepunkt der Gnade ist erschienen in Jesus Christus. Ihr Brüder, Söhne des Geschlechts Abrahams und ihr, die ihr unter euch Gott fürchtet, uns ist das Wort dieser Rettung gesandt. Haben die nicht eigentlich ein Wort der Verdammnis verdient? Es ist das nicht eigentlich, was jeder von uns verdient? Und Gott sendet ein Wort der Rettung. Er sendet seinen Sohn Jesus Christus. Was passiert? Vers 27, denn die zu Jerusalem wohnen und ihre Obersten haben, da sie diesen Jesus Christus nicht erkannten, auch die Stimme der Propheten erfüllt, die jeden Sabbat gelesen werden, indem sie über ihn Gericht hielten. Und obschon sie keine todeswürdige Schuld fanden, baten sie den Pilatus, dass er umgebracht werde. Und nachdem sie alles vollendet hatten, was über ihn geschrieben ist, nahmen sie ihn vom Holz herab und legten ihn in eine Gruft. Die Gnade Gottes ist erschienen. Gnade um Gnade in Jesus Christus. Und was tun sie? Sie lassen ihn umbringen von den Römern. Das ist die menschliche Antwort auf die Gnade Gottes. Jetzt müsste es vorbei sein, oder? Jetzt, wo sie den Retter gekreuzigt haben, müsste es vorbei sein. Nein, Paulus lehrt uns hier, Gottes Gnade strahlt durch diese böse Tat hindurch. Denn all das war nur eine Erfüllung von dem, was die Propheten geschrieben haben. Gott hat mit der Sünde des Volkes gerechnet. Und seine Gnade war nicht vorbei. Vers 30, Gott aber hat ihn aus den Toten auferweckt und ist mehreren Tagen hindurch denen erschienen, die mit ihnen aufgezogen waren von Galiläa nach Jerusalem, die jetzt seine Zeugen an das Volk sind. Gott erweckte ihn aus den Toten. Gottes Gnade ist gewiss. Und er ist nicht auferstanden, um Rache zu nehmen an seinen Feinden. Er hat ja schon Fürbitte gehalten für sie am Kreuz. Vers 32, und wir verkündigen euch die gute Botschaft. Also Gott sendet seinen Sohn, sie bringen ihn um. Er weckt ihn auf von den Toten. Und jetzt müsste man doch sagen, Gerichtsbotschaft, oder? Über all die Sünder. Und es heißt, wir verkündigen euch gute Botschaft. Paulus zitiert jetzt einige Verse aus dem Alten Testament, um zu belegen, dass Jesus Christus tatsächlich der Auferstanden ist. Aus dem zweiten Psalm, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und einige andere Verse, und ich möchte auf einen besonders eingehen. Paulus sagt in Vers 34, dass er ihn aber aus den Toten auferweckt hat, so dass er nicht mehr zur Verwesung zurückkehrte, hat er so ausgesprochen, ich werde euch die zuverlässigen heiligen Güter Davids geben. Paulus lehrt uns hier, dass die Auferstehung Jesu Christi der größte Beweis ist von der Gnade Gottes, natürlich im Zusammenhang mit der Kreuzigung. Er zitiert hier aus dem Propheten Jesajas. Jesaja Kapitel 55, hört einmal diese Worte der Gnade, ich lese ab Vers 1. Auf, ihr Durstigen, alle, kommt zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Warum wiegt ihr Gold ab für das, was kein Brot ist, und euer Verdienst für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich und esst das Gute, und eure Seele labe sich am Fetten. Neigt euer Ohr und kommt zu mir, hört und eure Seele wird leben und ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, hör einmal, getreu den unverbrüchlichen Gnaden erweisen an David. Du sollst kommen, etwas empfangen, wofür du nicht bezahlt hast, wofür schon bezahlt wurde. Ein anderer hat es gekauft. Und wenn du kommst und dein Ohr neigst, wenn du zuhörst, dir das zu Herzen nimmst, dann wirst du leben. Wie wirst du dieses Leben bekommen? Ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, getreu den unverbrüchlichen Gnaden erweisen an David. Das ist die Stelle, die Paulus hier zitiert. Ich will etwas tun. Ich will einen ewigen Bund mit dir schließen, getreu diesen ewigen, unzerbrechlichen, unverbrüchlichen Gnaden erweisen an David. Ich will euch gnädig sein und diese Gnade wird niemals zerbrechen. Sie wird niemals aufhören. Sie ist ewig. Und diese Gnade, die habe ich den David verheißen. Die habe ich ihm versprochen. Einen ewigen Gnadenbund. Was ist dieser ewige Gnadenbund? Dass Gott einen senden wird. Einen Nachkommen von David, der in alle Ewigkeit leben wird. Und das ist der Zusammenhang zu der Auferstehung. Er ist auferstanden, um ewig zu leben und damit ewige Gnade zu erweisen allen seinen Untertanen, allen denen, die zu ihm gehören. Er ist der Sohn, ja der Herr Davids. Er ist der Messias, der ewige König. In ihm, in Jesus, sind wir gesegnet mit dem Bund der ewigen Gnade. Leben, ewiges Leben, Gnade und Vergebung. Gott ist also gnädig, weil er es bewiesen hat in der Geschichte, in der Sendung seines Sohnes, im Höhepunkt seines Sterbens am Kreuz und der Auferstehung. Er ist gnädig. Wie könnten wir jemals anzweifeln, ganz gleich in welcher Situation wir uns befinden, dass Gott gnädig ist? Wie wir singen in einem Lied, Jesus lebt mit ihm auch ich. Jesus lebt, wer nun verzagt, lästert ihn und Gottes Ehre. Gnade hat er zugesagt, dass der Sünder sich bekehre. Gott verstößt in Christus nicht. Dies ist meine Zuversicht. Die Gnade Gottes bedeutet nicht, dass es uns hier auf Erden immer gut geht. Gottes Gnade bedeutet nicht, dass du niemals verlassen wirst, dass niemals deine Pläne über den Haufen geworfen werden, dass du niemals krank bist. Du wirst das eines Tages erleben. Diese Gnade wird dich dazu führen, dass du in Ewigkeit nicht leiden wirst und dass jede Träne abgewischt wird. Aber zunächst, um das zu erfüllen, dass du in das ewige Paradies eingehen kannst, tut Gott etwas viel, viel Größeres. Damit du eines Tages ein Leben ohne Leid im Himmel bei Gott haben kannst, muss Gottes Gnade erst einmal etwas anderes tun in deinem Leben. Die Gottes Gnade muss die Voraussetzung erfüllen in deinem Leben, dass du überhaupt teilhaben kannst an dieser ewigen Gnade. Das führt uns zum vierten Punkt. Paulus sieht und erkennt die Auswirkung der Gnade an jeden Gläubigen. Vers 38. So sei euch nun kund, ihr Brüder, dass durch diesen, nämlich durch Jesus, euch Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Mose nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen, durch Jesus, jeder Glaubende gerechtfertigt. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, empfängt Vergebung seiner Sünden. Und zwar an allen Punkten, wo das Gesetz Mose gegen uns gesprochen hat. So dass wir gerecht gesprochen sind vor Gottes Gericht. Dass wir als unschuldig befunden werden. Dass wir Vergebung haben. Dass wir mit Gott wieder in rechter Beziehung stehen können. Dass wir gerecht sind vor ihm. Und sag mir, wenn du diese Gnade hast, wenn du diese Vergebung hast durch den Glauben an Jesus Christus, wie kannst du dann in irgendeiner Situation anzweifeln, dass Gott gnädig ist? Welch größere Gnade kannst du dir nur irgendwie wünschen, als dass Gott dir alle deine Sünden vergibt und dich in alle Ewigkeit annimmt? Wie willst du jemals an Gottes Gnade zweifeln? Als ich vor einigen Wochen in Washington D.C. war, stand ich vor einem großen weißen Thron, dieses Abraham Lincoln Denkmal. Und alle machten nett Fotos, ich auch, aber irgendwann stand ich dort und habe an was anderes gedacht. Alles war weiß und da war dieser große, weiße, beeindruckende Thron. Und ich dachte daran, dass das nichts ist im Vergleich zu dem, was noch kommt.
Wir lesen doch in der Offenbarung im Kapitel 20. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß und vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen und die Bücher wurden geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihnen waren. Und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, der wurde in den Feuersee geworfen. Es kommt der Tag, wo du vor Gottes Thron stehst. Und jetzt beantworte mir bitte die Frage, was für eine Gnade wirst du dir wünschen an diesem entscheidenden Tag? Wirst du wirklich zu Gott sagen, Gott, warum warst du mir nicht gnädig? Ich wurde verlassen von Menschen. Wirst du sagen, Gott, warum warst du mir nicht gnädig? Ich war lange Zeit krank. Ich war einsam und meine Pläne für meine Zukunft sind gescheitert und dieses und jenes. Wirst du das vor Gott bringen? Du wirst nicht ein Wort sprechen. Du wirst nur hoffen, dass du diese Gnade hast, dass du vor diesem großen, gewaltigen Thron unschuldig bist. Diese Gnade wirst du suchen. Diese Gnade ist entscheidend. Darauf kommt es an. Das ist das Entscheidende in deinem gesamten Leben. Du wirst sagen, ich hoffe, dass wenn Himmel und Erde entfliehen und keiner kann bestehen vor seinem Angesicht, dass ich in diesem Moment die Gnade habe, dass ich gerecht vor ihm stehe. Denn ich habe mit meinem Werken nichts zu bringen. Wenn ich nicht stehe in diesem Buch des Lebens, werde ich in alle Ewigkeit in den Feuersee geworfen werden. Ich glaube nicht, dass du an all die Male denken wirst, wo du meinst und wo du gezweifelt hast, Gott sei nicht gnädig. Dass das irgendeine Rolle spielen wird in diesem Moment. Das Entscheidende ist, ob du freigesprochen wurdest. Denn dann fängt erst das Leben an. Dann fängt erst die Ewigkeit an. Die Frage ist, ob du die ewige Gnade hast. Und wenn du die hast, wenn du tatsächlich glaubst, du bist unschuldig, dann, wie kann es sein, bitte sag es mir, wie kann es sein, dass diese Gnade dich nicht erfüllt mit Dankbarkeit, ewiger Freude, mit solch einem Jubel, dass all diese Dinge in diesem Welt, die dich beunruhigen, dass das nicht alles an Gewicht verliert? Wie kann es sein, dass diese Freude über die Rettung nicht all diesen Kummer und all das, was du durchmachst, überwiegst bei weitem? Wie willst du an Gottes Gnade jemals zweifeln, wenn dir diese Gnade, diese ewige Gnade in Jesus Christus zuteil geworden ist? Ist es nicht wahr, was Paulus sagt, der wirklich gelitten hat? In Römer 8, Vers 18. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Im Lichte der Ewigkeit und der ewigen Gnade sind all deine Probleme und noch das größte Leid in dieser Welt nichts. Du meinst, das ist leichter gesagt als getan. Paulus sagt es. Die Gnade hat das bewirkt in seinem Herzen. Glaubst du nicht, dass die Gnade so wirksam sein kann, dass die Freude über die Rettung und das ewige Heil, die Freude an Jesus, so groß sein kann, dass all die Probleme verblassen in deinem Leben? Ich sage nicht, dass du nie wieder bekümmert sein wirst, dass alles leicht sein wird. Ich sage nur, dass du inmitten der Bedrängnis es erleben kannst, dass die Gnade dich so dankbar macht, dass du aufstehen kannst wie Paulus, um die Gnade zu bezeugen. Obwohl es dir so geht, wie es dir geht. Du sollst das nicht verleugnen, dass du Probleme hast. Paulus tat das nicht. Er gibt eine lange Liste im Korintherbrief, was er alles erlebt hat. Und dennoch schreibt er, die Gnade ist genug für mich, dass ich all das ertrage und erdulden kann. Das Fünfte ist, das Letzte.
Oder vielleicht das vorletzte, schauen wir mal. Eine Warnung vor der Ablehnung der Gnade. Vers 40. Seht zu, dass nicht eintreffe, was in den Propheten gesagt ist. Seht ihr Verächter und wundert euch und verschwindet, denn ich wirke ein Werk in euren Tagen, ein Werk, das ihr nicht glauben werdet, wenn es euch jemand erzählt. Paulus sagt den Männern in der Synagoge, seid keine Verächter, lehnt diese Gnade nicht ab. Er zitiert ja aus einer Stelle aus dem Propheten Habakkuk. Ich lese mal, was nach diesem Zitat kommt. Also, denn ich wirke ein Werk in euren Tagen, ihr glaubt es nicht, wenn es euch erzählt würde. Denn siehe, ich lasse die Chaldäer erstehen, die grimmige und ungestüme Nation, die die Weiten der Erde durchzieht, um Wohnplätze in Besitz zu nehmen, die ihr nicht gehören. Schrecklich und furchtbar ist sie. Habakkuk prophezeit in einer Zeit, wo Babylon Israel bedroht. Und Israel macht einfach weiter mit ihrer Gottlosigkeit. Und sie können sich nicht vorstellen, dass Babylon kommt und sie gefangen nimmt und das Land einnimmt, Juda. Und Habakkuk gibt diese Prophezeiung weiter und sagt, wisst ihr was, Gott wird etwas tun, weil ihr ihn verachtet. Etwas, was ihr nicht glauben werdet, wenn man es euch erzählt. Gott wird kommen. Er wird kommen. Er wird die Chaldäer senden, die Babyloner. Und die werden euch euer Land wegnehmen. Die werden euch gefangen nehmen. Und so sagt Paulus, wenn ihr nicht Buße tut, wenn ihr nicht diese Gnade annehmt, euch erwartet etwas. Er meint nicht die Chaldäer, er meint nicht die Babyloner. Er meint Gottes Zorn, das ewige Zorngericht, das kommen wird. Ihr werdet euch wundern, ihr werdet in Ewigkeit verloren gehen. Wenn ihr nicht diese Gnade annehmt, dann werdet ihr nicht in ein fremdes Land verschleppt werden. Ihr werdet in die äußerste Finsternis geworfen werden, wo Zähne klappern ist, wo wir gelesen haben in Jesaja 66 heute, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Dahin werdet ihr geworfen werden. Darum heißt es in Amos 4, Vers 12, mach dich bereit, deinen Gott zu begegnen. Bist du bereit, vor diesem weißen Thron zu treten? Bist du bereit, wirst du unschuldig erklärt werden durch den Glauben an Jesus Christus? Zweifle nicht an der Gnade, sondern suche Christus. In dem gleichen Prophet, in dem gleichen Buch des Propheten Jesajas im Kapitel 6, wo diese von diesen Gnadenerweisen Davids die Rede ist, ich glaube 55 ist das, heißt es auch weiter, sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nah ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Zweifel auch nicht an Gottes Gnade, dass du denkst, er könnte dir nicht vergeben. Komm zu ihm, suche seine Gnade, bevor es zu spät ist. Denn Gott wird etwas tun, was die Menschen nicht glauben, wenn man es ihnen erzählt. Er wird kommen mit Feuer. Noch ein letzter Punkt. Sechstens. Eine Ermahnung, bei der Gnade zu bleiben. Hier heißt es auch noch in Vers 43. Als aber die Synagogenversammlung sich aufgelöst hatte, folgten viele der Juden und der anbetenden Proselyten, dem Paulus und Barnabas, die zu ihnen sprachen und ihnen zuredeten, beharrlich bei der Gnade Gottes zu bleiben. Viele Dinge in unserem Leben wollen uns davon abhalten, beharrlich bei der Gnade Gottes zu bleiben. Bei den Galatern, also hier in Antiochia, war es der Fall, dass Irrlehrer kamen und die Menschen in Galatien davon abbringen wollten, an der Gnade festzuhalten. Wir lesen das im Galaterbrief, wo Paulus dann schreibt, gleich im ersten Kapitel, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Oder in Galater 3, Vers 1. Unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Galater 5. Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus Gnade gefallen. Die Galater hörten auf die Einflüsterung von manchen Juden, die kamen, die gesagt haben, ihr müsst das Gesetz Mose halten, um letztendlich gerettet zu werden. Aber es gibt auch andere Gefahren, die uns davon abbringen können, an der Gnade festzuhalten. Vielleicht sind es keine Irrlehrer, die kommen und die einflüstern wollen, nicht mehr an der Gnade festzuhalten, sondern vielleicht ist es in deinem Leben etwas ganz anderes. Vielleicht ist es ja Elend. Vielleicht ist das etwas, dass du in Not stehst und Dinge durchstehen musst, die Paulus auch erlebt hat. Leid, Enttäuschungen, dass du aus deiner Bahn geworfen wirst. Ich möchte zum Abschluss dir ein paar Worte aus Klagelieder 3 vorlesen. Worte, die jemand aufgeschrieben hat, der von seiner Heimat vertrieben wurde, der alles verloren hat, der völlig am Boden zerstört ist. Hör mal, was er sagt in Klagelieder 3, Abvers 19. An mein Elend und meine Heimatlosigkeit zu denken, bedeutet Wermut und Gift. Und doch denkt und denkt meine Seele daran und ist niedergedrückt in mir. Er sagt, ich wurde verlassen. Ich bin in Elend. Ich bin am Boden zerstört. Und wenn ich daran denke, wie es mir geht und was ich erlebt habe, dann ist da Wermut und Gift. Es ist Bitterkeit in mir. Ich bin niedergeschlagen. Ich bin niedergedrückt. Und er sagt, und dennoch denkt und denkt meine Seele. Er sagt nicht bloß, ich denke daran, ich denke und denke daran. Ständig kreist mein Denken um mein Elend herum. Und was ist dann die Auswirkung? Meine Seele ist niedergedrückt. Vielleicht befindest du dich in so einer Situation. Ich frage mich, ob Paulus diese Probleme hatte, als Markus ihn verlassen hat, als er krank war und da niederlag und sich fragte, was mache ich hier eigentlich? Ganz woanders, ich wollte erstmal woanders predigen, jetzt bin ich hier irgendwo in Galatien erstmal. Was machst du denn, wenn es dir elend ist und deine Gedanken kreisen? Hier hörst du die Lösung. Ich lese noch einmal. An mein Elend und meine Heimatlosigkeit zu denken, bedeutet Wermut und Gift. Und doch denkt und denkt meine Seele daran und ist niedergedrückt in mir. Doch dies will ich mir in den Sinn zurückrufen. Darauf will ich hoffen. Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist seine Treue. Groß ist deine Treue. Er spricht plötzlich zu Gott. Er wendet sich ab von den Gedanken, dass er immer wieder darum kreist. Er ruft sich zurück und spricht Gott an. Die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Er wendet sich an Gott. Mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Gut ist der Herr zu denen, die auf ihn harren, zu der Seele, die nach ihm fragt. Möge das auch der Fall sein in deinem Leben, dass du festhältst an den unzerbrechlichen Gnadenerweisen Gottes. Er hat seine Gnade bewiesen, immer und immer wieder in der Geschichte. Und sein größter Beweis in der Gnadengeschichte war die Aufopferung seines Sohnes und seine Auferstehung, damit du ewige Gnade empfängst. Ewige. Als aber die Synagogenversammlung sich aufgelöst hatte, folgten viele der Juden und der anbetenden Proselyten dem Paulus und Barnabas, die zu ihm sprachen und ihm zuredeten, beharrlich bei der Gnade Gottes zu bleiben. Wenn dieser Gottesdienst nun aufgelöst wird, so mögest auch du beharrlich bei der Gnade Gottes bleiben. Amen.